Vielen Dank für das Lied. Das passt. Das passt richtig gut. Genau. Ja, ich hatte als Textleser den Jürgen gebeten, uns einmal aus dem Markus-Evangelium, aus dem Kapitel 9, dort was vorzulesen. Und genau, ich möchte gar nicht über Markus 9 selber predigen. Ich finde aber einen Vers da drin so brutal stark und so brutal packend. Und ich glaube, er zeichnet halt ziemlich gut unser Leben immer mal wieder, so persönliche Beziehungen und unsere Haltung zu Gott. Und zwar, wenn wir Markus 9, 24 angucken, dann kommt da die Frage von Jesus vorgestellt in 23. Jesus sprach aber zu ihm: Wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Und der Vater schreit in seiner Verzweiflung: Hey, ich glaube. Und setzt aber direkt danach: Hilf meinem Unglauben. Und genau, wir können jetzt ellenlang über Markus 9, genau über diese Passage predigen. Ich möchte es gar nicht. Ich möchte mit uns ins Alte Testament reingehen. Ich möchte mit uns ganz an den Anfang gehen im Alten Testament. Wir gehen ins erste Buch Mose. Und wir schauen uns die Geschichte von Abraham an. Abraham irgendwo als Vater der Nation in der Hinsicht, der in seinem Leben unterwegs war. Und genau, ich werde uns jetzt gleich aus 1. Mose, anfänglich aus dem Kapitel 12 was lesen und dann gehen wir so ein bisschen sukzessive da durch. Vorher möchte ich aber nochmal beten mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir dafür danken, dass wir in deinem Wort studieren dürfen, Herr, dass wir uns mit deinem Wort auseinandersetzen dürfen, dass wir Gottesdienst miteinander feiern dürfen und dass, das, was vor tausenden von Jahren niedergeschrieben wurde, heutzutage realer denn je ist für uns Menschen, Herr. Dass wir nicht einfach nur ein abstraktes Geschichtsbuch lesen mit irgendwelchen netten Storys da drin und irgendwelchen krassen Sachen, sondern einfach wirklich Anwendung für heute, für unser Leben in hier und jetzt finden, Herr. Und so möchte ich dir jetzt einfach das Wort anbefehlen, Herr. Schenk du mir die klaren Botschaften, klaren Geist, schenk der Gemeinde das offene Herz, das offene Ohr und ein gutes Verständnis zueinander, Herr. Amen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung und wie eben schon eingangs erwähnt, ich fange an im 1. Mose 12 und es steht geschrieben unter der Überschrift Abrahams Berufung und Auszug nach Kanaan. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will dich groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem bis zur Tebetine in More. Damals waren die Kanaaniter im Land. Und der Herr erschien Abraham und sprach: Deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel, schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn. Dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Für gerade erstmal zum ersten Text. Seht es mir nach, wenn ich manchmal das nicht richtig deutlich ausspreche. Wir wissen, dass hinterher aus Abraham Abraham wurde und aus Sarai Sarah. Also falls mir dort einmal der Fauxpas passieren sollte, seht es mir bitte nach. Mir ist es eben selber einmal aufgefallen. Genau. Ordnen wir das Ganze einmal kurz ein. Wir sind am Anfang der Bibel, relativ am Anfang. Wir sind im 12. von 1186 Kapiteln. Das heißt eigentlich so ein Großteil von dem, was in der Bibel steht, kommt noch. Und trotzdem ist schon brutal viel passiert. Wir haben uns anfänglich damit auseinandersetzen dürfen, oder wir wissen, dass der Sündenfall geschehen ist, 1. Mose 3,16. Und ihr werdet sein wie Gott. Das heißt, der Mensch hat für sich einen Herrschaftsanspruch, einen Machtanspruch über sein eigenes Leben schon irgendwo in sich verankert. Sind die ersten Generationen unterwegs, die halt nicht in Gottes Gegenwart gelebt haben, die Gott so als Wesen nicht kennengelernt haben, wie es Adam und Eva durften. Und auch das ist alles schon geschehen. Wir hatten das Drama gehabt mit der Sintflut, dass irgendwo Gott die Reißleine ziehen musste, weil die Schöpfung so verdorben war, dass es für ihn keinen Ausweg mehr gab, so weiterzumachen. Und er dort halt einfach sagen musste, wir fangen neu an. Und genau, ein paar Generationen nach der Sintflut ging es schon wieder los, dass das Volk bzw. die Menschheit einfach mit Gottes Plan und Gottes Willen nicht so viel anfangen konnte und gesagt hat, hey, na, wir bleiben alle mal zusammen, wir bauen uns einen riesigen Turm, wir bauen uns eine riesige Stadt und wir wohnen dort und wir bleiben in einer kleinen Gruppe. Und Gott musste dazwischen gehen, indem er dann halt die Sprachverwirrung über die Nation legte und quasi die Menschheit damit dazu zwang, dann halt auseinanderzugehen. Genau, und jetzt stehen wir da, dass Abraham quasi einen klaren Auftrag bekommen hat. Gott ist ihm erschienen und sagt, jetzt mal ganz neudeutsch dargestellt, steh auf, nimm deine Sachen und geh, ich zeig dir den Weg. Und ich hatte während der Predigtvorbereitung die eine oder andere Unterhaltung gehabt und habe das eine oder andere Fragezeichen für mich in diesem ersten Auftrag gefunden. Und ich werde nicht zu tief darauf eingehen, ich möchte es einfach mal gedanklich mitgeben und jedem die Empfehlung mal aussprechen, sich das erste Buch Mose dort nochmal intensivst durchzulesen. Genau, Fragen, die mir kamen, war, ging Abraham sofort oder hat es noch gedauert? Wenn man sich damit auseinandersetzt und dort steht, geh aus dem Land deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde, dann könnte man da hinten raus ein paar Unstimmigkeiten finden und die wird man definitiv finden, je nachdem, wie man sich damit auseinandersetzt. Also rein die Frage heraus, ging er sofort oder hat er erst noch gewartet, bis sein Vater in Haran gestorben ist, sind sie erst nach Haran gegangen, dann ging es weiter. All diese Fragen, war es Gottes Plan, Lot mitzunehmen? Fragezeichen. Wir werden es hier so gerade nicht behandeln. Ich glaube, auch das wäre ein eigenes Thema. Und auch generell die Frage, wie sieht es mit Terah aus? Genau, wie gesagt, ich möchte diese Diskussion nicht aufmachen. Ich empfehle einfach, lest euch dort ganz klar nochmal die gesamte Geschichte durch, weil es super spannend ist, sich damit auseinanderzusetzen, wie Abraham bzw. Abraham dann hinterher einfach seinen Lebensweg gegangen ist. Was wir aber ganz klar sehen ist, dass wenn wir uns diesen ersten Abschnitt angucken, es gibt einen Auftrag von Gott und es ist ein Endzustand. Es ist nicht so, dass Gott einfach nur sagt, hey Abraham, geh mal los und wir schauen mal, wie weit du kommst. Und wir schauen mal, wann das hier endet, sondern geh los, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde und ich gebe dir dazu eine Verheißung. Und ich werde dich groß machen und ich werde dich segnen. Und das ist ganz klar. Und es ist nicht, ja, wenn du dies und jenes tust, dann passiert das und das, sondern wir gehen dorthin und wir machen das. Und genau, im Vers 4 lesen wir es dann halt auch. Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hat. Gott ruft, Abraham folgt, Abraham gehorcht. Ja, Abraham glaubt an die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Und so könnte man jetzt sagen, hey, klasse, ne? So funktioniert es im Leben. Ich bekomme einen ganz klaren Auftrag und ich laufe los und alles, was mir dann eingeben ist von Gott, dem kann ich dann so folgen. Wenn wir weiterlesen im Kapitel 12, dann lesen wir aber ab Vers 10, dass Abraham aufgrund einer Hungersnot nach Ägypten kommt, um dort als Fremder zu leben. Und ja, in 11 und folgenden steht dann, und es geschah, als er nahe dran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagt er zu seiner Frau Sarai, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es dir, mir gut geht, um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Und das steht so ein bisschen im krassen Widerspruch zu dem, was wir vorher hatten. Abraham bekommt einen Auftrag von Gott, sagt, alles klar, ich gehe los, ich gehorche, ich gehe dahin. Und auf einmal wird es richtig menschlich. Ja, Man ist losgegangen, man ist unterwegs gewesen, man hat die Altäre gebaut, man hat das alles für sich so verinnerlichen können. Und ja, trotz der Verheißung muss man gerade erstmal selber die Reißleine ziehen und ja, gucken, hey, wie gehe ich gerade mit meiner Angst um? Wie gehe ich gerade mit der Situation um? Wichtig ist, es geht nicht darum, Abraham in ein schlechtes Licht zu rücken, überhaupt nicht. Ich möchte einfach hier mit anfangen oder das als Punkt sehen, um einfach auf den wachsenden Glauben von Abraham über die gesamte Geschichte hinweg herzugehen. Also bitte nicht falsch verstehen in diesem Ganzen, sondern lasst uns den Fokus aufs Ganze betrachten. Wir sehen, wie es passiert halt. Abraham oder das, was Abraham befürchtet, tritt ein. Sarai wird als schön betrachtet, dem Pharao vorgeführt. Der Pharao möchte sie zur Frau nehmen. Und auf einmal merken wir, dass die Situation so gar nicht zu Ende gedacht ist. Weil man jetzt in dem Dilemma steht, Abraham und Sarai sind getrennt, sie dann irgendwo im Hause des Pharaos, Pharao wahrscheinlich mit irgendwelchen Heirats- oder Hochzeitsinteressen, die dort hinter sind. Und Gott muss einspringen. Und Gott springt ein. Er muss erstmal verhindern, dass dort noch mehr Schaden angerichtet wird. Also erleidet das Haus des Pharaos auf einmal Plagen. Und wie herausgefunden wird, dass Sarai dann verheiratet ist mit Abraham, das lesen wir nicht. Aber der Pharao findet es heraus. Und es stellt Abraham zur Rede. Und in dem Moment ist es eigentlich ziemlich bezeichnend, weil dem Pharao die ganze Situation viel heiliger war als Abraham selber. Der einfach nur in der Situation aus seinem Interesse heraus gedacht hat, hey, jetzt müssen wir hier irgendwie am Leben bleiben, müssen uns hier irgendwie mal durchmanövrieren durch die Situation. Aber die umherstehen sind, schaffen es einfach, ja, Sachen zu respektieren, die für uns vielleicht heutzutage klar waren, die damals gar nicht so klar waren. Und trotzdem sehen wir halt für uns auch generell diesen Zwiespalt. Vielleicht auch im eigenen Leben. Wir haben einen Auftrag oder wir spüren irgendwo eine Berufung drin in unserer Tun und Handeln, fühlen eine Bestätigung aufgrund von Erfolg oder einfach Gelingen, dem, was uns Gott dann schenkt, sei es im Kleinen, sei es im Großen. Ich glaube, jeder von uns kann davon berichten. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch so, dass umso erfolgreicher wir werden, umso besser eine Sache gelingt, umso mehr erzwingen wir dann auch irgendwann den Erfolg und sind im Zweifelsfall auch bereit, daran festzuhalten und das Ganze in die eigene Hand zu nehmen und dann weiter zu lenken, weiter zu kanalisieren und zu sagen, so, da müssen wir jetzt noch einen draufsetzen, das muss jetzt nochmal besser werden und das Ganze dann halt zu optimieren. Und in dem Fall war es halt so, ja, die Verheißung war da, geh in die Richtung, ich zeig dir das Land, du wirst Vater einer Nation werden. Er nimmt seine Frau mit, er geht los, das Ganze passt und auf einmal kommt so ein bisschen das Struggeln und ja, ich muss selbst in die Hand nehmen, damit wir da irgendwie wieder rauskommen. Wir lesen nicht, wie Gott mit Abraham in der Situation umgeht. Dazu ist in dem Text nichts beschrieben. Wir lesen lediglich, dass halt die Plagen über den Pharao kommen, aber welche Unterhaltung, welche Diskussion dort möglicherweise stattgefunden hat zwischen Abraham und Gott, ist nicht dargestellt. Wir können aber ja, das erkennen, was ich eben sagte, das Vertrauen ist da und auch der Glaube stimmt. Es ist nicht so, dass die Hungersnot dort war und Abraham selber gesagt hat, so Sarah, ne, war mal eine schöne Reise, aber wir drehen mal wieder um, wir gehen mal wieder Richtung Ur in Chaldea, sondern irgendwie bleibt man halt dort, auf der Reise, beziehungsweise zieht dann halt auch weiter, schafft es aber halt nicht, diese menschlichen Sicherheiten, die man für sich dann definiert und empfindet, loszulassen. Wir könnten weitergehen und sehen in allem Folgenden, worauf wir jetzt gleich eingehen werden, dass Gott eine Wahnsinnsgeduld hat mit Abraham. Dass er dort nicht irgendwann, ja, im Flachen gesagt, die Nase voll hat von dem Straucheln, sondern immer wieder handreichend entgegenkommt. Und wenn wir uns weiter die Geschichte von Abraham anschauen, dann sehen wir in den nächsten beiden Kapiteln aktiv den Umgang von Abraham zu Lot. Und Wir lesen in 1. Mose 13, Verse 3 und 4, und da steht, und er ging auf seinen Tagesmärschen von Süden bis nach Bethel, bis zu der Stätte, wo am Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er vorher dort gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Das ist vom Kontext her, als sie gerade losgezogen waren und den Altar gebaut hatten, von dort sind sie weitergezogen, die Hungersnot kam, sie ging runter bis nach Ägypten, ging nachdem sie dort vom Pharao quasi wieder freigelassen wurden oder halt weggeschickt wurden gar, zogen sie wieder ein bisschen Richtung Norden und trotzdem war es halt ein Wahnsinnsweg, den Abraham dort auf sich genommen hat, um den Namen des Herrn anzurufen. Es gibt zwei interessante Punkte, die in dem Kontext dort zu lesen sind. Zum einen diese ganze Thematik darum, nur Abraham betet zu Gott. Er hat Lot an seiner Seite und es ist auch ganz klar beschrieben, dass Lot immer noch dabei ist, aber nur Abraham betet zu Gott. Er nimmt Tagesmärsche auf sich, um zu beten. Die Bereitschaft ist absolut da, um halt wirklich mit Gott in Kontakt zu gehen, die Beziehung zu suchen, die Kommunikation mit Gott zu haben. Zum anderen lesen wir aber auch dadurch, dass Gott halt nicht in dieser Beziehung, dass Lot nicht in dieser Beziehung mit Gott lebt und ja einfach so vollkommen sein eigenes Ding verfolgt. Wir erfahren, dass es irgendwo Streit zwischen den beiden Hirtenlagern gibt, dass die Menschheit, also die Masse, einfach viel zu groß ist, die sich dort umher bewegt, dass es vorn und hinten hapert. Und Abraham dann schließlich hingeht und sagt, hey, ne, wir teilen das Land jetzt untereinander auf, weil es so nicht funktioniert. Und Lot, such dir mal aus, was du haben möchtest. Ja. Schau dir das Land an, was möchtest du haben. Und Lot nimmt den schöneren und besseren Teil. Und ja, ich würde sagen, verzieht sich, beziehungsweise geht. Und ja, nachdem Lot sich von Abraham getrennt hat oder Abraham sich von Lot getrennt hat, redet Gott wieder deutlich zu Abraham. Vorher hatten wir das, Abraham rief den Namen des Herrn an. In den Vers 14 lesen wir, und der Herr sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hat. Die Verheißung wird bekräftigt in dem Vers 14. Das Ganze wird nochmal konkretisiert. Und im Vers 15 dann des Kapitels steht es geschrieben, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Und das ist dann halt ja irgendwie krass. Abraham hat sich von Lot getrennt. Er und Sarai befinden sich in einem hohen Alter, sind kinderlos. Und Gott kommt hin und sagt, hey, hier, die Verheißung, die steht. Egal, was jetzt mal passiert ist, die Verheißung steht. Und ich glaube, das ist echt, echt heftig. Und wir sehen halt allein an dieser kurzen Spanne dort diesen zweieinhalb Kapiteln, dass es immer wieder dazu kommt, dass Abraham mit seinem Unglauben zu kämpfen hat. Er braucht die Verheißung immer wieder neu bestätigt. Und immer wieder sind dort Puzzlestücke, die erst ja, gelöst werden müssen, wo es erst Klarheit für braucht, bis Abraham dann weiterkommt, irgendwo auch mental. Und ja, so schauen wir es uns dann weiter an. Wir sehen im weiteren Verlauf, wenn wir uns Abrahams Geschichte durchlesen, dass wir halt im Kapitel 14 irgendwo die Not bei Abraham sehen, dass er Lot aus der Gefangenschaft retten müssen. Wie weit das Auftrag von Gott ist, ist nicht zu erkennen. Da steht nichts dazu. De facto nimmt Lot die Situation selber in die Hand. Er bleibt aber sich dort extrem in seinem Glauben treu. Steht, dass er dem Priester, dem Gottespriester, ein Zehntel von der Beute gibt. Und als dann halt der König von Sodom ihn reich machen möchte, wehrt Abraham das Ganze ab und sagt, hey, nein, na, ich möchte nicht, dass hinterher heißt, du hättest mich reich gemacht oder der König von Sodom hätte mich reich gemacht. Lass die Seelen frei und alles ist gut in der Hinsicht, beziehungsweise das, was meine Schar verzehrt hat, das soll genug sein und soll dann so passen. Und genau, nachdem das mit Lot dann erledigt ist, geht es zwischen Gott und Abraham wieder ins Eingemachte. Und Gott bekräftigt nochmal seine Verheißung. Wir haben jetzt hier aber eine Änderung der Reaktion. Wir hatten in den Kapiteln 12 und 13, ist relativ simpel. Gott sagt, Abraham macht. 1. Mose 12, Vers 4 und Kapitel 13, Vers 18. Wir sehen in 1. Mose 12, Vers 1, Gott sprach. Und in 1. Mose 12, Vers 4, und Abraham ging hin, wie der Herr geredet hatte. Im 13. Kapitel haben wir es dann, und der Herr sprach zum Ende, und Abraham schlug seine Zelte auf und ging hin. Also ganz klar, der Auftrag kommt und der Auftrag wird durchgeführt. Absoluter Gehorsam. Und eigentlich richtig cool, aber irgendwie auch nicht nachhaltig, weil wir dann ein paar Sekunden oder ein paar Minuten später für uns, Minuten später dann lesen können, hey, dass es doch nicht ganz so rund gelaufen ist. Was wir jetzt aber anders haben, ist, und ich lese es nochmal vor, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so, fürchte dich nicht, ich bin dir ein Schild, dein Lohn ist sehr groß. Da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses wird der Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch hoch zum Himmel und zähle die Sterne, wie du sie, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Was sehen wir hier? Wir sehen, dass es quasi aus Abraham herausplatzt. Zweimal vorher die Verheißung bekommen. Erst, hey, geh hin in das Land, was ich dir zeigen werde. Und ich mache dich zu einer großen Nation. Das Gleiche dann nochmal vorher bekräftigt. Hey, na, das wird schon alles gut. Und jetzt ist es aber an einem Punkt, wo, ja, na, vielleicht dieses einfach stumpfe Folgen dann auf einmal nicht mehr gegeben ist, sondern Gott, wie soll es denn klappen? Ja, ich stehe hier, ich bin im hohen Alter, nachweislich im hohen Alter, ich bin kinderlos, meine Frau ist alt, ich glaube eher, dass ich so sterben werde. Und welchen Sinn hat es denn dann überhaupt? Mein Haus geht an meinen Verwalter weiter, also wenn man sich damit auseinandersetzt, Eliezer von Damaskus wird der Hausverwalter, also ein vornehmer Haussklave gewesen sein, das heißt dementsprechend wäre die Linie in der Hinsicht auch durchbrochen gewesen. Und aus menschlicher Sicht heraus hätte es sein können, hey Gott, mach die Augen auf. Ich stehe hier, ich habe keine Nachkommen. Was erzählst du mir? Ich bin hier alleine, ich bin hier mit meiner Frau, wir sind alt, wir haben nichts. Wie soll die Verheißung klappen? Und vielleicht gar sogar, hey Gott, siehst du das nicht? Und ich meine, als Christ können wir davon überzeugt sein, oder als Christen können wir davon überzeugt sein, dass Gott alles sieht und alles weiß und alles schon gewusst haben wird und auch wissen wird, wie es geschehen wird. Und das in keiner Art und Weise in Frage zu stellen. Vielmehr ist es, glaube ich, so, dass Abraham Zeit brauchte, um auf die Sachen überhaupt vorbereitet zu werden, damit er überhaupt damit umgehen kann, was passiert. Abraham musste lernen, dass er sich vollkommen auf Gott verlassen kann. Es ist nicht notwendig, dass Abraham oder dass der Mensch an sich die Sachen selber in die Hand nimmt und es ist auch nicht Gottes Plan für unser Leben, dass wir sagen, alles klar, na, Gott, gib mir mal einen großen Korridor und dann mache ich das mal selber, sondern der Plan für uns Menschen, der kommt von Gott. Und es gibt halt auch einfach Situationen, die müssen sich erst bereinigen und das Ganze wird, glaube ich, an der Zusammenspiel mit Lot ganz deutlich. Wie gesagt, man kann darüber diskutieren, ob es gehorsam war von Abraham, Lot mitzunehmen oder nicht. Das kann man anfänglich im Kapitel 12 ja, so oder so auslegen. Darum geht es nicht. Wir können uns aber allen klar sein, dass das Verhalten von Gott, von Lot, einfach nur eine Menge Unheil sowohl in das Leben von Abraham reinbrachte, als auch generell einfach kein gottgefälliges Leben war. Und man nirgendwo eigentlich eine wirkliche Beziehung zu Gott erkennen könnte. Selbst in Bezug auf Sodom, wo Lot die beiden Engel beschützen möchte, die dann halt in die Stadt kommen, um zu schauen, ob dort 10 Gläubige oder 10 Gottesfürchtige unterwegs sind. Ja, mag vielleicht so ein Moment sein, wo man dann vielleicht mal aufwacht. Aber viel bezeichnender ist doch die Situation, dass Lot damit klarkommt, irgendwo in dieser ganzen Sünde einfach zu leben. seinen moralischen Kompass verdreht zu haben, so bereit ist, die beiden Töchter, die dort jungfräulich sind, der Meute hinzugeben, um dann irgendwie Ruhe zu haben. Und irgendwie scheint Lot einfach nichts mehr heilig zu sein. Lot wird letztendlich von Gott gerettet oder überlebt halt quasi das Unheil, was über die Stadt Sodom kommt. Aber selbst da schafft er es nicht, in Gehorsam zu leben. Sollte in Zoar leben, zieht sich dann doch in die Berge zurück, lässt es zu, dass er in der Verantwortungslosigkeit sich betrinken lässt, dadurch seine Schwiegertöchter schwängert. Und ich glaube, man kann einfach erkennen, dass Abraham Lot loslassen musste, damit es für ihn irgendwo sinnvoll weitergeht. Genau. Und wenn wir jetzt wieder zu dieser Situation von eben zurückgehen, es platzt aus Abraham raus und er klagt zu Gott. Und es ist kein Anklagen, nicht was hast du getan und warum, weshalb, weswegen, sondern es ist ein Klagen. Es ist ein, hey, na, wie soll ich das schaffen oder wie soll das funktionieren? Und Gott wird deutlich. Er sagt, hey, na, es wird nicht irgendein Verwalter sein, der das Erbe antritt, sondern du wirst einen Sohn bekommen, aus deinem Leibe heraus. Ja, und das Ganze wird ja bildlich dargestellt, indem es heißt, hey, schau dir die Anzahl der Sterne an, wenn du sie zählen kannst, und so reich wird deine Nachkommenschaft sein. Und es ist ein absoluter Dialog. Und das Ganze geht sogar so weit, dass daraus eine Verheißung folgt. Abraham fordert oder er fragt von Gott ein Zeichen und fragt, hey, woran erkenne ich, dass das mein Land sein wird, woran erkenne ich, dass der Besitz wirklich so funktionieren wird. Und ja, die Verheißung kommt. Gott geht alleine durch das zerteilte Fleisch. Wir lesen es hinterher im Kapitel 15, Vers 17 und 18. Und wenn man sich historisch betrachtet, so eine Verheißung bzw. einen Bund untereinander anschaut, dann ist diese Art, dieses Zerteilen von Opfergaben und gemeinsamen Durchschreiten ist schon aus einem historischen Kontext belegbar. Und es war einfach die Zeit oder es war die Art und Weise gewesen, wie man damals Verträge miteinander geschlossen hat. Und es war eine ganz klare Sache. Was aber hart ist, dass über Abraham ein tiefer Schlaf fällt und er gar nicht in der Lage ist, da selber durchzugehen, sondern Gott schreitet alleine hindurch. Und daraus wird halt aus einem Bund, aus einem bilateralen Abkommen, wird ein Monoabkommen, eine Verheißung von Gott an Abraham und mit der Aussage, hey, ich mach das, ich gehe da durch. Und ja, nachdem könnte man doch eigentlich sagen, hey, ist jetzt alles super, alles klar. Ich habe jetzt das Zeichen gehabt, Gott hat sich dort mir offenbart und es passt alles und es funktioniert alles. Und ich kann jetzt blind drauf vertrauen und es ist alles super. Leider ist es nicht so einfach. Und leider ist es auch nicht so gewesen. Im nächsten Schritt tritt Sarai ins Spiel und sagt, hey, na, ich werde keine Mama mehr werden. Ja, nimm mal bitte Hagar und kümmere dich darum, dass du ein Nachkommen bekommst. Und Abraham lässt sich darauf ein. Ismael wird gezeugt und das Ganze ist auch wieder so, ja, vielleicht unter dem Motto zu sehen, wie wir es vorhin im Lied gesungen haben, gut gemeint und schlecht gemacht. Irgendwie nicht aus einem Trip heraus, dass Sarah jetzt gesagt hat, hey, ich möchte mich da jetzt selber verwirklichen, überhaupt nicht, sondern hey, ich nehme mich als Frau zurück und sage, alles klar, wenn es nicht sein soll, der Stamm, der soll überleben, dann muss es halt so sein. Aber am Ende des Tages hat es brutale Konsequenzen für alle Beteiligten. Sarah litt unter Hagar, wurde gering angesehen, Hagar floh in die Wüste, kam wieder zurück, wurde dann final irgendwann doch noch weggeschickt mit Ismael, weil Isaac und Ismael nicht zusammen aufwachsen sollten, aber es war einfach alles nicht cool, was dort passiert ist. Und wir können einfach daran richtig hart sehen, Gottes Plan ist ein anderer und Gott braucht nicht die Hilfe des Menschen, um seine Pläne zu erfüllen. Es ist ja deutlich, dass Gott dort einfach seine Pläne hat. Und interessanterweise, so weiter es fortschreitet, umso mehr geht es in den Dialog zwischen Gott und Abraham und aus dem Gehorsam, aus diesem reinen Gehorsam raus. Das ist das, was wir eben schon hatten. anfänglich, geh hin und er ging, bis dahin, dass der Bund geschlossen wurde, bis hin zu dem nächsten Punkt, wo es dann halt zu dem Dialog, wie ich um die Nachkommenschaft dann gehen wird. Und das ist halt so faszinierend, eigentlich, wenn man sich Abraham selber so anschaut und das Ganze anguckt, könnte man denken, hey, Gott müsste jemand die Reißleine ziehen und müsste sagen, hey, pardon, ein Irrtum, aber so wie du dich verhältst, du scheinst es nicht verstanden zu haben. Ich sage dir, geh links rum, du gehst links rum, aber machst es dann doch wieder selber. Dann muss ich dich ja aus der Patsche ziehen und dann klappt es wieder nicht. Das eine hatten wir gesehen mit den relativ am Anfang mit den Ägyptern, wo Abraham seine Frau als seine Schwester ausgegeben hat, was ja zum Teil stimmt, aber trotzdem einfach nicht der Weg war, der dort vorgesehen war. Und später macht er selbiges nochmal mit Sarai gegenüber von Abimelech und scheint es einfach überhaupt nicht geschnallt zu haben, überhaupt nicht gelernt zu haben. Und Gott reagiert, aber wie Gott halt reagiert, er hat seinen Plan und er geht in die Unterhaltung und er sagt, hey, nee, wir gehen dorthin. Ja, und sagt Abraham, du kriegst deinen Sohn und du kriegst deinen Sohn mit Sarai. Und Abraham kann es nicht glauben und sagt, hey, na, mach doch Ismael groß. Und Gott sagt, nö. Ja, du kriegst deinen, oder mein Nachkomme, oder dein Nachkomme soll Isaak heißen. Und nichtsdestotrotz höre ich auf dein Flehen, was Ismael angeht und werde ihn auch zu einer großen Nation machen. Ja, wie geht's weiter? Ich glaube, irgendwann hat es Abraham dann wirklich verstanden, als Isaak auf die Welt kam und das Ganze dann auf einmal wirklich Kontur annahm, das ganze Bild dann vervollständigt wurde. Und dann kommt das Ultimative. Die Anforderung von Gott an Abraham, hey, geh auf den Berg und opfer deinen Sohn. Und interessanterweise ist das der Moment, wo Abraham dann wirklich den ultimativen Glauben zeigt. Wo er wirklich den ultimativen Glauben zeigt und sagt, alles klar, jetzt habe ich es ja nicht verstanden. Ich bin durch alles durchgegangen und ich habe immer wieder versucht, selber meinen Weg zu finden, selber meinen Ausweg zu finden, den Rettungsanker zu werfen, mein menschliches Verhalten irgendwo mit da reinzupacken. Entweder indem ich gesagt habe, hey, komm, ne, liebe Frau, gib dich mal als meine Schwester aus, damit wir hier beide irgendwie am Leben bleiben. Oder halt in Bezug auf Ismael. Oder diese ganzen anderen Kleinigkeiten, auf die ich nicht eingegangen bin. Aber jetzt ist es anders. Abraham nimmt seinen Sohn, nimmt die Sachen, die man braucht, um Opfer zuzubereiten und sie gehen los. Und selbst als Isaak fragt, hey, was wird eigentlich geopfert, sagt Abraham, Gott wird sich darum kümmern. Gott hat das Opfer bereits ausgesucht. Und das ist der Wendepunkt. Und das ist das, was es einfach so schön macht. Abraham hat in der Vergangenheit darauf gebaut, in bremslichen Situationen sich auf sich selbst zu verlassen. Und davon ist er ab. Gott hat das große Ganze im Blick, hat einen Plan für unser Leben und ist bereit, uns beizustehen und mit uns zu gehen. Er verwirft uns nicht, er sagt nicht, hey, jetzt ist jemand mal Feierabend, ne, du hast es nicht verstanden, Ende, wir lassen mal sein. Wir können aber anhand von Abraham auch sehen, dass Glaube weder heldenhaft noch perfekt ist. Und auch einfach bezogen auf den Sündenfall, der Mensch immer wieder danach strebt, sein eigener Herr zu sein und sich lieber selbst zu vertrauen, und sich selber dann halt irgendwo so zu positionieren und zu sagen, hey, alles klar, ich kümmere mich darum. Und ich glaube, das ist halt auch das, was wir für uns selber ins Hier und Heute mitnehmen können. Gottes Treue hängt nicht von der Perfektion unseres Gehorsams und unseres Glaubens ab, sondern von der Bereitschaft, im Glauben zu wachsen und Gott immer mehr und mehr zu vertrauen und uns, ja, im Glauben wachsen zu sehen. Gott ist aber auch ein Gott, der uns sieht. Und das ist ja einerseits das, was Hagar sagt, wortwörtlich, als sie in der Wüste ist, aber andererseits auch das, was auch immer wieder deutlich wird. Gott sieht unsere Lebenssituation und ja, ist da für uns da und steht uns zur Seite. Es gibt aber auch Sachen, die wir einfach hinter uns lassen müssen, damit es funktioniert. Und da ist vielleicht die Frage an jeden von uns, wo schleppe ich meinen persönlichen Lot mit mir rum? Vielleicht auch die Frage, auf welchem Kurs steht mein moralischer Kompass? Vor allem in der heutigen Gesellschaft, vielleicht vor allem in der heutigen Welt, wo alles irgendwo, ja, manchmal im Kreis gedreht wird und nicht ganz passend ist. Und was ich als schönste Verheißung finde, gerade in der Spannung zwischen Ruf und Realität, wird die Gnade Gottes uns gegenüber sichtbar. Und wir können uns darauf verlassen, dass ja, Gott unser Leben kennt und uns nicht überfordert, sondern mit uns gemeinsam bereit ist, Wege zu gehen. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, du hast einen Plan für jeden von uns, du hast einen Plan für jedes Leben von uns und da, wo es für uns im Verborgenen liegt, da bist du ganz klar, Herr. Und ja, wir neigen dazu, dass wir immer wieder Pläne für uns selber schmieden und ausbauen und überlegen, hey, was ist denn gerade das Beste für mich? Und ja, trotzdem dürfen wir einfach die Verheißung sehen, dass du uns nicht fallen lässt, dass wir dir nicht egal sind, dass du die Bereitschaft hast, uns an die Hand zu nehmen und zu leiten und zu führen, Herr. Und ja, so möchte ich dich bitten, dass du uns das deutlich machst, dass jeder Einzelne von uns einfach erkennen kann, ja, was dein Ziel ist für uns, wie Gemeinschaft mit dir im Hier und Heute aussieht und ja, wo wir vielleicht unsere persönlichen Themen haben, wo wir selber zu sehr unsere Pläne schmieden, unsere Rettungsanker werfen und hilf uns dort einfach dran zu wachsen, das loszulassen, Herr, und mehr auf dich zu vertrauen. Amen.